Ich bin in einem Vorort von Stuttgart aufgewachsen und war Mitglied der Evangelischen Kirche in Württemberg. Das habe ich mir nicht selbst ausgesucht, sondern das haben meine Eltern für mich verfügt, weil sie mich haben taufen lassen. Als kleines Kind, da konnte ich mich nicht dagegen wehren. Ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern. Es war wenige Wochen nach meiner Geburt, wurde ich getauft in der Evangelischen Kirche in Württemberg. Und ich bin sehr froh und dankbar über diese geistliche Heimat. Hab dann später in einer sehr lebendigen Gemeinde schöne Gottesdienste gefeiert, durfte mitsingen in der Jugendkantorei, Jungschar geleitet, war im Jugendkreis. All diese Dinge, die man da so macht, auch übergemeindlich schon Verantwortung, vielleicht war da schon was angelegt von Jugend an. Später habe ich mich mit dem Thema Taufe noch einmal beschäftigt, auch wie sagt man, angeregt durch meinen Bruder, der damals Theologie studiert hat und ich dann auch auf Bibelschule war. Und bin dann irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, ja, ich glaube, für mich wäre es gut, mich taufen zu lassen. Mein Bruder hatte die gleiche Idee und so haben wir uns im August 98 beide am gleichen Sonntag zusammen in der FEG Sinsheim-Hoffenheim taufen lassen. Warum Sinsheim-Hoffenheim? Mein Bruder gehörte damals zur Gemeinde in der also FEG Heilbronn. Die hatte keine eigenen Räume, das war Gemeindegründungsarbeit und dann sind sie in die Nachbargemeinde ausgewichen und haben dort in der FEG in Heilbronn, in Sinsheim-Hoffenheim einen Taufgottesdienst gefeiert. Wir haben natürlich unsere Eltern eingeladen zu diesem Taufgottesdienst und ich kann mich gut erinnern, wie meine Mutter die Frage gestellt hat: Haben wir einen Fehler gemacht? Da konnten wir sie gleich beruhigen und sagen, nein, ihr habt keinen Fehler gemacht, dass ihr uns als Kinder habt taufen lassen, weil, und das kann ich wirklich aus voller Überzeugung sagen, sie haben ihr Versprechen eingehalten und haben uns im christlichen Glauben erzogen. Das versprechen ja die Eltern und Paten dann an der Taufe der Kinder. Sie waren gerne dabei bei der Taufe und haben das natürlich auch begrüßt und haben sich mit uns gefreut, kommen mir gerade die Tränen in die Augen, dass wir uns da im August 98 haben taufen lassen. Kleine Randbemerkung: Vor der Taufe habe ich mit meinem Bruder und einem guten Freund einen kleinen Spaziergang gemacht und ihnen erzählt, dass es da eine Frau in meinem Leben gibt, die allerdings an diesem Tag noch nicht kommen wollte, aus meiner Sicht, weil es noch ein bisschen früh war. Ja, mittlerweile sind wir ja schon etliche Jahre verheiratet miteinander. Das war damals gerade so begonnen in dieser Zeit. Wir feiern am 26. November, Ende November, hier einen Taufgottesdienst. Und Dirk und ich haben überlegt, dass es gut wäre, auch hier im Vorfeld nochmal drüber nachzudenken, über das Thema Taufe, aus zwei Richtungen und aus zwei Gründen. Den einen, die schon getauft sind, zur Freude und zur freudigen Erinnerung und sagen, ja, das habe ich damals erlebt und da erinnere ich mich gern dran und das bedeutet das auch für mich. Und den anderen, die da noch unsicher sind und nicht getauft sind, einfach zur Anregung zum Nachdenken und dann auch zur Entscheidungsfindung beitragen. Sehr überrascht und sehr erfreut war ich, als ich heute früh die Losungen aufgeschlagen habe und bin dann gleich zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, schau her, heute der Wochenspruch, mein Taufvers. Das wusste ich wirklich nicht und das war auch nicht klar in der Vorbereitung. Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was? Dreierlei Dinge. Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott. Peinlich. Gottes Wort halten, natürlich. Gottes Wort halt. Danke. Ja, diese drei Dinge sind wichtig. Liebe üben, demütig sein vor deinem Gott und Gottes Wort halten. Die Reihenfolge ist egal. Das hat mich jetzt heute nochmal echt ermutigt, auch mit euch darüber nachzudenken, über die Taufe. Und gleich erste Frage, wir machen heute zwei kurze Gesprächsrunden. Erste Frage ist jetzt ein bisschen Challenge. Erinnerst du dich an deinen Taufvers? wenn du getauft bist. Vielleicht hat er ja Bedeutung gewonnen für dein Leben. Dann kannst du mal deinem Nachbar sagen, was dein Taufvers ist. Vielleicht weißt du es noch. Ich vermute, alle, die getauft sind, haben dazu ein Bibelwort bekommen. Ja, vielleicht liegt er sogar in deiner Bibel, die du heute dabei hast. Oder du erinnerst dich so dran. Ja, manche sind ja noch nicht so lange getauft, die erinnern sich vielleicht noch am ehesten daran. Ja. Okay, sprich doch mal kurz mit deinem Nachbar. Ja, so kurzer Austausch. Okay, ist schon interessant, ne? Bei manchen schon länger zurück, dass sie graben in der Vergangenheit. Vielleicht schaust du heute Nachmittag mal nach, ja, und guckst mal, was war da eigentlich, ja, und was für Erinnerungen verbindest du damit, ja, wenn du schon getauft bist. Ich habe immer wieder reingeblättert und auch in letzter Zeit noch einmal in dieses Buch, was ich sehr schätze, Hartmut Weil, ein Kollege, unter dem Titel »Evangelisch und frei«. Geschichte des Bundesfreie Evangelischer Gemeinden. Das ist wirklich ein hochinteressantes, nicht nur ein Nachschlagewerk, sondern ein hochinteressantes Buch auch unseres Bundesfreie Evangelischer Gemeinden, was er da zusammengetragen hat und aufgeschrieben hat. Und ein Kapitel heißt Kuddelmuddel in der Tauffrage. Da habe ich geschmunzelt. Ja, Kuddelmuddel in der Tauffrage. So kommt es einem manchmal vor, wenn man über dieses Thema nachdenkt. Wenn man in unterschiedlichen Kirchen und Gemeinden unterschiedlicher Denominationen unterwegs ist, dann kann man zur Taufe ja alles Mögliche hören. Und es war nicht nur ein Kuddelmuddel, sondern es wurde und wird auch immer noch viel darüber gestritten, über dieses Thema. Und es kam teilweise noch schlimmer. Menschen wurden tatsächlich verfolgt und umgebracht, weil sie in der Tauffrage eine andere Sicht als andere Menschen hatten und haben. Ich habe vor wenigen Tagen hier eine kleine Stadtführung gemacht, wie ich es immer mache oder sehr gerne mache. Wenn ein Kollege hier neu nach Augsburg kommt, dann mache ich mit ihm so eine kleine Runde durch die Stadt. Und so war ich jetzt mit dem neuen Kollegen Jens Schütz, nicht Dirk Schütz, sondern Jens Schütz von der Landeskirchlichen Gemeinschaft unterwegs. Und wenn ich dann mit diesen neuen Kollegen durch die Stadt laufe, dann gehe ich auch immer am hinteren Lech an das sogenannte Daucherhaus. Wer kennt das Daucherhaus, hinterer Lech? Ja, wenn nicht, dann solltest du da unbedingt mal gewesen sein. Da ist nämlich eine Gedenktafel an diesem Haus und ich lese euch mal, was da drauf steht. Also Täufer. Täuferzeit, 16. Jahrhundert, Jahr 1528, am Ostermorgen, 12. April 1528, also fast 500 Jahre her, in 5 Jahren sind es 500 Jahre, versammelte sich eine Gemeinde der Täufer im Haus des Bildhauers Hans Daucher und seiner Frau Susanna. Die Stadtwache sprengte die illegale Zusammenrottung und verhaftete 88 Personen. Sie wurden teilweise unter Folter verhört. Auf Beschluss des Stadtrates wurden die meisten ausgewiesen. Dorothea Fröhlich, Scholastica Stierpauer und Thomas Power erhielten ein Brandzeichen. Elisabeth Hegenmiller wurde die Zunge herausgeschnitten. Vorsteher Hans Leupold wurde am 25.04., also 2 Wochen später, hingerichtet. Susanna Daucher wurde am 21.04. 1527, das kann nicht sein, ausgewiesen. Weil sie schwanger war, wurde ihr das Brandzeichen erspart. Ihre beiden kleinen Söhne musste sie zurücklassen. Wir haben immer wieder in den vergangenen Jahren, seit ich hier in Augsburg bin, habe ich es immer wieder miterlebt, dass wir an diesem Gedenktag 12. April uns versammeln. Wolfgang Kraus, der Leiter der Mennonitengemeinde, hier lädt dazu ein. Es werden die Namen gelesen der Menschen, die dort damals versammelt waren und dann auch verhaftet wurden. Wir beten zusammen und singen ein paar Lieder und denken einfach an diese Zeit. Das sind die Vorfahren, wenn man so möchte, kirchengeschichtlich auch unserer freien evangelischen Gemeinden. Ganz grob gesagt. Menschen, die ihren Glauben bewusst, gerne, aus persönlicher Entscheidung gelebt haben und wirklich Leid erleben mussten, weil sie in bestimmten Fragen, zum Beispiel der Tauffrage, auch anders gedacht haben, wie der Rest auch der Augsburger Bevölkerung. 1528. Wenn wir weitergehen in der Kirchengeschichte und blenden mal so 150 Jahre zurück, dann ist es keine Ausnahme gewesen, dass in unserem Land kleine Kinder aus den Häusern geholt wurden, den Eltern weggenommen wurden und zwangsgetauft wurden. 150 Jahre. Es scheint so, dass die Taufe zum Streitthema in der Kirchengeschichte geworden ist, und sind wir froh, dass heute verschiedene Erkenntnisse und verschiedene Praxis, was ist Plural von Praxis? Praxen? Ja. Okay, verschiedene Gewohnheiten nebeneinander einfach stehen können, ohne dass man sich gegenseitig jetzt hier irgendwie drangsaliert oder gegenseitig auch ums Leben bringt. Ich möchte auf keinen Fall dazu beitragen, dass heute die Gräben vertieft werden über diesem Thema, sondern ich habe ganz andere Ziele. Und eine Leitlinie dazu soll für mich das sein, was 1982, und das ist jetzt noch gar nicht so lang her, im 10. Leitsatz zur Taufe in freien evangelischen Gemeinden formuliert wurde. Da heißt es: Alle christliche Lehrbildung geschieht unter dem Vorbehalt, dass unser Erkenntnis Stückwerk ist. Das ist ein Ausdruck der Demut und Bescheidenheit. Steht uns immer gut an. Das gilt auch für das Taufverständnis in freien evangelischen Gemeinden. Dennoch wissen wir uns verpflichtet, unsere Taufüberzeugungen entsprechend zu lehren und zu handeln, ohne Christen mit anderen Taufauffassungen zu verurteilen. Also nicht streiten, nicht verurteilen und eine eigene Position haben. Ich möchte dich heute herausfordern, dass du deine eigene Position hast, findest, sofern du sie noch nicht hast, dass du sie auch begründen kannst. Warum ist es so? Warum lebst du das so? In der Frage der Taufe. Und sie dann auch fröhlich lebst. Und ein zweites, ich wünsche mir zutiefst, dass du entdeckst, falls du es noch nicht entdeckt hast, dass du eine Sehnsucht entwickelst, dass Taufe ein wunderschönes Erlebnis ist. Und alle, die getauft wurden, können das wahrscheinlich so mit mir teilen, weil bei den Taufen sehe ich immer fröhliche Gesichter der Täuflinge. Ich schaue jetzt gerade mal in eine bestimmte Richtung. Wir haben in unseren freien evangelischen Gemeinden nur sehr wenige Zeichenhandlungen. Welche sind es? Was würdet ihr darunter fassen? Abendmahl? Was haben wir noch? Kindersegnung, könnte man dazu auch fassen, ja. Die Taufe, bitte? Krankensalbung, genau. Ja, man kann beim Beten noch die Hände heben, das ist vielleicht auch noch ein gewisses Zeichen, ja. Aber ihr merkt, wir sind im Vergleich zu anderen Kirchen da relativ zeichenarm. Ja? Zeichen helfen, was zu verstehen, auch was zu verdeutlichen. Ja, eine sinnliche Erfahrung zu machen, ist noch was anderes, wie nur ein gesprochenes Wort zu haben. Umso wichtiger, wenn wir schon so wenig haben, zu entdecken, welchen Schatz wir in diesen wenigen Zeichen haben, die wir haben. Zurück nochmal zum Vorwurf des Kuddelmuddels, damit wir verstehen können, wie groß die Bandbreite auch war. Auch in unseren freien evangelischen Gemeinden zitiere ich nochmal aus diesem erwähnten Buch. Die Variationen reichten von der Zulassung der Kleinkindertaufe, dem Verzicht auf jegliche Taufe, den Ersatz der Wassertaufe durch eine spiritualisierte Geistestaufe als unbedingtem Gehorsamsakt über ein nahezu sakramentalistisches Verständnis der Taufe bis zu einer baptistisch geübten Glaubenstaufe im Zusammenhang mit der Gemeindeaufnahme. Also wir haben als FEG da die ganze Bandbreite gehabt und das war wirklich ein Kuddelwurstel. Und das ist nicht gut. Ja, das gibt ja auch völlige Verunsicherung für die Leute, ja, dass sie nicht wissen, wo sind wir eigentlich hier dran. Wie halten es denn die Freien Evangelischen Gemeinde mit der Taufe und wie halten wir es hier in unserer Gemeinde Augsburg-Mitte? Und wie begründen wir das, was wir tun? In unserer Gemeindesatzung steht der kurze Satz: Die Gemeinde praktiziert die Taufe der Glaubenden, diese ist jedoch nicht Bedingung für die Aufnahme in die Gemeinde. Okay, das ist ja schon mal was. Wie begründen wir das, was wir tun? Natürlich mit der Bibel, ja, das tun aber alle und ziehen trotzdem unterschiedliche Schlüsse daraus. Wie ist es, um das gleich vorweg zu sagen? Ja, tatsächlich, so ist es. Die Taufe ist nicht die Aufnahme, nicht die Bedingung zur Aufnahme als Mitglied in dieser Gemeinde. Ich weiß gar nicht, wer von den Gemeindemitgliedern als Erwachsener getauft ist und wer als Kind getauft wurde. Ich weiß nur, wir hatten es einmal in den 10 Jahren, wo ich da bin, dass jemand Gemeindemitglied werden wollte, der gar nicht getauft war. Und das haben wir mit dieser Person ein Gespräch geführt und haben gesagt, schau, das ist ein guter Gedanke Gottes für dein Leben und auch ein Gebot, da kommen wir gleich noch drauf. Und dann hat die Person sich auch zeitnah nach der Gemeindeaufnahme dann taufen lassen. Also ungetaufte Gemeindeglieder gibt es, glaube ich, in unserer Gemeinde nicht. Ja, es ist nur die Frage, ob als Kind oder als Erwachsener, aber wir lehren nicht die Kindertaufe. Das muss man ein bisschen erklären. Bei Baptisten, so viel uns da verbindet, da ist noch ein bisschen anders, da kannst du eigentlich offiziell, ob es heute immer noch so ganz strikt ist, weiß ich nicht, muss ich die baptistischen Kollegen mal fragen, nur Mitglied werden, wenn du als Erwachsener oder sagen wir auf eigenen Wunsch hin. Erwachsen finde ich ein bisschen schwierig, weil ich habe auch schon 10-jährige Kinder getauft, ja, die das selber wollten, also auf eigenen Wunsch hin, trifft es glaube ich besser, getauft bist. Okay, eine bekannte Bibelstelle, vielleicht sogar eine der Top 3 zum Thema Taufe, steht am Ende des Matthäusevangeliums, Kapitel 28. Ein Wort von Jesus an seine Jünger, ein Auftrag, ein Befehl kurz vor seiner Himmelfahrt. Er hat sie beauftragt und hat gesagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Darum, ist interessant, ne? Mir ist alle Macht gegeben und darum geht ihr hin. Was sollt ihr tun? Macht alle Völker, alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe, und seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Steckt ganz viel drin. Heute beschränken wir uns nur auf das Thema Taufe. Taufe ist eigentlich eine zunächst eigenartige Handlung. Also jemand steigt irgendwo in ein Wasser und taucht da unter. Ja, also man könnte ja, warum geht er nicht durch einen Feuerreifen oder macht 3 Luftsprünge oder sonst irgendwas, ne? Also ist ja schon interessant. Ja, werden wir gleich drauf kommen, warum das so ist und warum es eben um das Wasser geht. Taufe hat immer etwas mit Wasser zu tun. Über die Menge des Wassers diskutieren wir nicht. Ja, das finde ich auch nicht entscheidend. Ja, es geht darum, dass durch diese Taufhandlung etwas zum Ausdruck gebracht werden soll und auch zum Ausdruck gebracht wird. Den Menschen zur Zeit von Jesus war das nicht fremd. Das kannten sie aus ihrer Umgebung. Das war etwas Alltägliches. Es gab da ganz viele solcher Taufhandlungen oder Reinigungshandlungen. Nur ein paar Beispiele. Jüdische Reinwaschungen. Wir lesen im Alten Testament immer wieder von Waschungen, wo sich die Israeliten unterziehen mussten nach der Berührung von Toten, nach Berührung mit gewissen Kranken oder unreinen Gegenständen, um sich von dieser Unreinheit zu reinigen. 3. Buch Mose Kapitel 17 oder 4. Buch Mose Kapitel 19 kannst du diese Dinge lesen, wenn es um die Reinwaschungen geht. In neutestamentlicher Zeit, wenn wir diese Zeit uns anschauen, dann sehen wir, dass für die frommen Juden tägliche Reinigungsbäder nötig waren und das hat die ganze Sache ja dann schon, ja, da war es dann schon ganz gut beschäftigt. Für die Reinigung war das Untertauchen des ganzen Körpers unter fließendem Wasser notwendig. Das war damals so üblich. Und deshalb standen in Jerusalem, so im Tempelbezirk, eine ganze Vielzahl von solchen Becken zur Verfügung, wo du dich eben dann reinigen konntest. Ja, das war alles schon vorbereitet. Die vornehmen Privathäuser hatten solche Reinigungsbecken zu Hause. Ja, heute sagen wir haben eine Badewanne. Ja, war damals nicht so üblich bei jedem Privathaus. Heute haben wir das zu Hause aus ein bisschen anderen Gründen. Okay, dann gab es zum Weiteren die sogenannte jüdische Proselytentaufe. Proselyten machen, sagen wir heute noch manchmal, was verbinden wir da damit? Bekehrung in einem gewissen Sinne, ja. Genau. Ja, eigentlich ist es heute ein eher negativ besetzter Begriff, wenn man ihn noch sagt. Na, früher, wenn jemand zum jüdischen Glauben übergetreten ist, dann waren das die sogenannten Proselyten, heidnischen Ursprungs dieser Mensch, und dann zum Judentum übergetreten, dann musste er sich dieser sogenannten Proselytentaufe unterziehen. Auch ein Reinigungsbad, das zum Ausdruck brachte, dass der Täufling sich von seinem alten Leben distanziert und jetzt vollständig dem Judentum sich verschrieben hat oder angehören möchte. Ein Neues Testament, da sehen wir ziemlich am Anfang, Matthäusevangelium Kapitel 3, dass Johannes auch getauft hat. Johannes, er war sogar Johannes der Täufer. Ja, also es war sein Beiname, weil er wohl viel getauft hat. Johannes der Täufer, ein Vorläufer und Wegbereiter dann von Jesus. Was hat er getan? Er hat das Volk aufgerufen, Buße zu tun, also umzukehren, Sünden zu bekennen. Und er taufte Menschen, die das wollten. Diese Taufe öffentlich durch Untertauchen im Jordan. Johannes hat es auch getan und so gepredigt angesichts des herannahenden Reiches Gottes. Der Täufling hat durch die Taufe zum Ausdruck gebracht, dass ihm seine Sünden leidtun und er sich auf die Ankunft des Messias vorbereitet. Hat was mit Ausrichtung zu tun, haben wir vorher nachgedacht. Die Täuflinge sind gekommen, das lesen wir, sind zahlreiche Menschen gekommen, haben ihre Sünden bekannt und haben sich dann von Johannes taufen lassen, indem sie untergetaucht wurden. Das öffentliche Bekenntnis einer inneren Entscheidung. Johannes der Täufer. So, und dann die christliche Taufe. Na, also wir haben all diese Vorläufer oder auch üblichen Praxen, Gewohnheiten, die damals im jüdischen Umfeld so da waren. Und dann die christliche Taufe, die an all diese Dinge sehr gut anknüpfen konnte. Ich glaube, es ist vielen bekannt, dass das griechische Wort baptizo etwas damit zu tun hat. Es bedeutet eintauchen oder untertauchen. Ja, spannend ist, dass wenn wir im Neuen Testament von der Taufe lesen, dass sie ganz eng verbunden ist, auch mit dem Augenblick, mit dem Ereignis, dass ein Mensch zum Glauben gefunden hat. Menschen sind zum Glauben gekommen, haben erkannt, Jesus Christus, mein persönlicher Herr und Heiland und Erlöser, und haben sich gleich anschließend taufen lassen. Heute sind manchmal Jahre und Jahrzehnte dazwischen, zwischen dem Moment, wo ein Mensch zum persönlichen Glauben gefunden hat und wo er sich anschließend taufen lässt. Ich habe schon einen getauft, der war über 80 Jahre alt und war bestimmt schon seit vielen Jahrzehnten gläubig. Es war eine sehr eindrückliche Taufe für mich. Es hatte auch die Folge, dass anschließend einige andere Senioren aus meiner früheren Gemeinde sich haben taufen lassen, weil sie dachten, wenn der das kann, dann können wir das auch. Ja, das war gut. Ja. Aber ihm hat es viele Jahre gedauert und Jahrzehnte gedauert, bis er zu der Erkenntnis kam, ja, das wäre gut für mich, mich taufen zu lassen. Also ich weiß nicht, ältere Generation, wer da von euch noch nicht getauft ist, na, also ich bin gespannt. Ja, hier unten bei der Taufe ist übrigens der Vorteil, das Wasser ist wohltemperiert. Ja, im Gegensatz zum Autobahnsee, da ist ja eher ein bisschen frisch. Ja, also für die, die da eine Frage haben, wäre jetzt im November der günstige Zeitpunkt. Und wir können das sogar ein bisschen beeinflussen, ja, mit der Wassertemperatur. Okay. Was können wir jetzt schon festhalten? Festhalten können wir, die Taufe ist ein äußeres Zeichen der Unterscheidung zwischen Menschen, die an Jesus Christus glauben und die nicht an ihn glauben. Die Taufe ist ein äußeres Zeichen der Unterscheidung für Menschen, die an Jesus Christus glauben und die nicht an ihn glauben. Durch die Taufe wird der Glaube öffentlich. Und wir taufen ja auch öffentlich. Natürlich könnte man auch zu Hause in der Badewanne taufen. Aber soweit es irgend geht, haben wir in den vergangenen Jahren immer öffentlich getauft. Am Autobahnsee. Ein öffentliches Zeichen, ein öffentliches Bekenntnis. Ja, hier unten ist jetzt so mehr im Gemeinderahmen, ist auch in gewisser Weise öffentlich, weil du nicht alleine bist als Täufling mit demjenigen, der dich tauft, sondern eine Gemeinde da ist. Aber noch schöner ist es, wenn es wirklich ein öffentliches Zeichen ist, auch für alle Menschen, die da drumherum sind. Was soll damit ausgedrückt werden? Der Glaube ist keine Privatsache. Wie oft habe ich das schon gehört? Der Glaube ist Privatsache. Nein, der Glaube ist keine Privatsache. Der Glaube ist ein öffentliches Bekenntnis. Und es wird hoffentlich nicht zum letzten Mal an deiner Taufe deutlich, sondern auch fortan in deinem Leben. Da kommen wir gleich noch dazu. Ein Bibelkommentar, ein Schreiber eines Bibelkommentars hat so ausgedrückt: Der Glaube könnte ja Herzensgeheimnis bleiben oder in bürgerlicher Privatisiertheit versinken. Aber nach Gottes Geheiß und unter dem Beistand des Heiligen Geistes bricht er in der Taufe nach außen, wird öffentlich, verbindlich und gemeindlich. Wer Taufe sagt, sagt Gemeinde. Das fand ich schön. Das ist ja immer die spannende Frage, auch in unseren Gemeinden. Ja, wie ist es? Taufe und Gemeindemitgliedschaft. Na, bei uns ist kein Automatismus, sobald du getauft bist, bist du automatisch Mitglied. Aber wir sagen immer, Taufe führt hin zur Gemeinde. Und wie schön, wenn dann die Täuflinge, sofern sie noch nicht Mitglieder sind unserer Gemeinde, auch zeitnah anschließend Mitglieder werden der Gemeinde. Ein Beispiel aus der muslimischen Welt, was ich in den Taufinfoseminaren an dieser Stelle dann auch immer bringe: Es ist für einen Menschen, der aus einem islamischen Umfeld, Background, Tradition oder Kultur kommt, ein Riesenschritt, sich zum christlichen Glauben zu bekennen. Das mögen manche Familien vielleicht noch irgendwie tolerieren, viele nicht. Aber wenn dieser Mensch sich taufen lässt, dann ist der ganzen Familie klar, was? Zwei Dinge. Zum einen, jetzt ist ihm wirklich ernst. Und zum zweiten ist das meistens auch der Zeitpunkt, wo dann die Bande auseinandergehen und das Tischtuch zerschnitten ist. Bis dahin, dass es noch schlimmere Konsequenzen hat, dass man versucht, diesen Menschen dann auch ums Leben zu bringen. Für einen Flüchtling, und da hatten wir in den letzten Jahren ja viele auch hier in unserer Gemeinde aus einem muslimisch-islamischen Hintergrund, ist das sehr deutlich und sehr klar, dass der Schritt zur Taufe dramatische Konsequenzen hat für sein Leben, für seinen Umgang und die Beziehung zu seiner Familie. Und trotzdem lassen sich viele taufen. Natürlich hatten wir ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder Personen, die das aus taktischen Gründen tun wollten. Ich erinnere mich gut an einen jungen Mann, der regelmäßig hier zum Gottesdienst kam und mich jeden Sonntag gefragt hat, wann er getauft werden kann. Und ich habe ihn nicht getauft, weil ich wusste, dass er es nur deshalb machen wollte, dass er anschließend ein Papier hat. Und unter uns Kollegen haben wir nachher besprochen, dass wir bei manchen Leuten sie gerne taufen, aber sagen, ihr bekommt nachher kein Papier. Und dann war schnell klar, wer sich taufen lassen möchte aus einer inneren Überzeugung oder wer sich nur wegen des Papieres taufen lassen. Aber das ist ein anderes Thema. Die für mich eindrücklichste und auch wichtigste Bibelstelle zum Thema Taufe steht im Römerbrief Kapitel 6. Und ich weiß, dass sie von manchen nicht ganz richtig verstanden wird. Deshalb ist es gut, darüber nachzudenken. Und ich lese diesen Abschnitt, Römerbrief Kapitel 6, ab Vers 3. Ihr könnt gerne aufschlagen, digital oder in der Bibel, solange ist Zeit zu warten. Römerbrief, Kapitel 6, Abvers 3. Wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichliche herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Es ist so ein wunderbarer Bibelabschnitt, weil das ja alles so schön und kompakt zusammengefasst ist. Weit verbreitet ist die Deutung, symbolhafte Deutung der Taufe angesichts dieser Bibelstelle oder aufgrund der Bibelstelle. Dann heißt es, beim Untertauchen sterben wir mit Christus und beim Auferstehen, also aus dem Wasser rauf, dann ist es wie bei der Auferstehung mit Christus. Klingt plausibel, steht da aber nicht. Paulus meint was anderes. Er sagt vielmehr, wir werden durch die Taufe mit Christus begraben. Die Taufe ist also das Begräbnis und nicht das Sterben. Es ist ganz schrecklich, wenn ein lebendiger Mensch begraben wird, also bei lebendigem Leib begraben wird. Sollte man nicht machen. Ja, ist nicht gut. Die Taufe wird von vielen als Begräbnis und nicht als Sterben und Auferstehung verstanden. Es ist ein großer Unterschied. Das Sterben kommt vor dem Begräbnis. Das Sterben kommt vor dem Begräbnis. Nur wer tot ist, sollte begraben werden. Wie dem Begräbnis von Jesus sein Tod vorausgegangen ist, so geht unserer Taufe das Sterben voraus. Das Sterben mit Christus voraus, das ist ein anderer Begriff für, wir sind zum Glauben an Christus gekommen. Wir sind mit ihm gestorben. Wann sterben Menschen mit Christus? Wenn sie zum Glauben an ihn finden. Was bedeutet es, zum Glauben an ihn finden? Du nimmst für dich persönlich an, danke, Herr Jesus, dass du für mich an einem Kreuz gestorben bist, Schuld und Sünde auf dich genommen hast und das mein Leben ganz grundlegend verändert. Die Taufe als Begräbnis mit Christus setzt also voraus, dass da einer gestorben ist. Deshalb lehren wir auch nicht die Kindertaufe, sondern sagen, jemand muss es vorher für sich auch persönlich in Anspruch genommen haben, dass er mit Christus gestorben ist. Und das können Säuglinge noch nicht. Die Taufe besteht ja immer aus zwei Teilen. Ne? Da haben wir zum einen das Begräbnis. Jemand, der schon vorher mit Christus gestorben ist, wird begraben im Wasser, ganz nach unten. Und dann kommt die Auferstehung. Und das ist ja immer wunderschön. Und ich sage allen Täuflingen, mit Sicherheit, ich garantiere euch, wir werden euch wieder hochbringen. Ja? Es ist noch keiner unten geblieben und ich habe schon wirklich gewaltige Menschen getauft, ja, aber sind bislang alle wieder nach oben gekommen. Ihr werdet auferstehen aus diesem Wassergrab. Das, was passiert ist, als ihr zum Glauben an Jesus Christus gekommen seid, hat konkrete Auswirkungen dann auf euer Leben. Was heißt denn jetzt, auferstanden zu sein mit Jesus Christus? Das hat konkrete Auswirkungen auf euer Leben. Das ist ja nicht nur eine einmalige Sache und dann gehen wir wieder zur Tagesordnung über. Es hat konkrete Auswirkungen auf dein Leben, dass du als Getaufter ab jetzt unterwegs bist. Du bist befreit aus der Sklaverei der Sünde. Da hat mein lieber Kollege Dirk Schütz in den vergangenen Wochen auch immer wieder darüber gepredigt, was heißt es, diese neue Identität in Jesus zu haben. Du stehst unter der Herrschaft und Leitung des Heiligen Geistes. Er darf immer mehr Raum einnehmen in deinem Leben, in deinem Herzen und du darfst in diesem, in seinem Sinn unterwegs sein. Als Getaufter gilt für dich, Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Er ist der Herr deines Lebens, du bist eng mit ihm verbunden, du suchst die Nähe zu ihm, du möchtest seinen Willen tun. du sehnst dich danach, immer ähnlicher zu werden und dass dein Leben einfach so gestaltet ist, dass es ihm Freude macht. Du willst dir damit keine Bonuspunkte sammeln, er bringt eh nichts am Ende des Tages. Du tust das aus Liebe und Dankbarkeit ihm gegenüber. Für das, was er für dich getan hat. Er ist für dich gestorben. Er hat dir dadurch ein neues Leben ermöglicht. Paulus schreibt, Vers 13, stellt euch nicht mehr der Sünde zur Verfügung und lasst euch in keinem Bereich eures Lebens mehr zu Werkzeugen des Unrechts machen. Denkt vielmehr daran, dass ihr ohne Christus tot wart und dass Gott euch lebendig gemacht hat, und stellt euch ihm als Werkzeuge der Gerechtigkeit zur Verfügung, ohne ihm irgendeinen Bereich eures Lebens vorzuenthalten. Ich habe 4 kurze Bereiche, das sind Schlagworte, jetzt muss ich hier ein bisschen Platz machen, weil ich möchte euch gerne umklappen. Also das erste ist ein Bekenntnis. Die Taufe ist ein Bekenntnis zum gekreuzigten Christus. Ich erkenne an, Christus ist für mich gestorben. Christus ist für mich gestorben, kein anderer. Er ist für mich gestorben. Die Taufe, also die Gemeinde, bestätigt als zweites dem Täufling im Namen Gottes, dass Christus für ihn und seine Sünde gestorben ist. Und Taufe ist deshalb Besiegelung und Vergewisserung der Sündenvergebung. Wie gut, dass Gemeinde da dabei ist und das unterstützt und begleitet und es nicht nur so eine Privatgeschichte ist, sondern es im Rahmen der Gemeinde ist es wichtig. Gemeinde spricht es dem zu, und deshalb sage ich ja immer den Täuflingen, wundert euch nicht, wenn nach der Taufe die Leute zu euch kommen und euch beglückwünschen, noch als Ausdruck, ja, wir freuen uns mit, wir stehen da dahinter, wir unterstützen das. Wir vergewissern dich auch in deinem Glauben. Wir wollen dich auch weiter in deinem Glauben begleiten und stützen. Ein drittes, das habe ich vorher schon gesagt. Die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis. Und hoffentlich nicht das letzte öffentliche Bekenntnis deines christlichen Glaubens in deinem Leben. Die Taufe ein öffentliches Bekenntnis. Ja, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin erlöst. Und ich sage euch, ich habe damals bei meiner Taufe 1998 gesagt, ich habe mich auch aus diesem Grund taufen lassen. Es war für mich wie, ich habe den Begriff gebraucht, wie ein Pflock im Gewissen. Wenn ich mal später in meinem Leben in Turbulenzen gerate, geistlich, dann kann ich mich daran erinnern und andere können es mir zusagen. Ja, du hast dich taufen lassen. Du bist ein Kind Gottes, es wurde dir zugesprochen, mit Christus begraben und wieder auferstanden. Ja, deshalb ganz wichtig, öffentliches Bekenntnis. Und ein letztes, und das nimmt wieder Bezug auch zu dem, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ein Zeichen der Hoffnung. Ein Zeichen der Hoffnung. Jesus kommt wieder. Und in dieser Perspektive möchten wir auch das Leben gestalten. Es gibt neues Leben und es wird nicht hier enden, sondern es hat eine Ewigkeitsperspektive. Die Gemeinde sagt dem Täufling im Namen Gottes zu, dass er mit Christus am Ende der Tage auferweckt werden wird. Ein Zeichen der Hoffnung. Ein ganz schönes, ein starkes Zeichen der Hoffnung. Wenn du schon getauft wurdest, kannst du mal kurz überlegen, lass uns eine kurze kleine Runde noch machen. Welches von diesen 4 Zeichen ist für dich am wichtigsten? Sollen wir es nochmal durchblättern? Bekenntnis zum gekreuzigten Christus, Besiegelung und Vergewisserung der Sündenvergebung, öffentliches Bekenntnis und Zeichen der Hoffnung. Welches Zeichen ist für dich am wichtigsten? Und wenn du noch nicht getauft wurdest, welches dieser 4 Dinge reizt dich oder spornt dich am ehesten an, dich taufen zu lassen? Könnt ihr mal kurz so, wenn ihr wollt, dem Nachbar, der Nachbarin darüber noch einen Gedanken mitgeben? Wenn man solche Gespräche initiiert, ist immer am schwierigsten, sie auch wieder abzubrechen. Aber wollen Sie nur unterbrechen, könnt gerne am Gottesdienst ja weiterreden über diese Fragen. Auch sehr interessant, mal vom jeweils anderen zu hören. Wie hast du das erlebt oder welche Fragen hast du diesbezüglich? Wie ist deine Biografie an dieser Stelle? Ja, ganz interessant. Für mich sind die Taufgottesdienste mit die bewegendsten Gottesdienste im Jahr. Und das ist auch das, was ich am liebsten als Pastor mache und mir auch sehr ungern wegnehmen lasse, muss ich auch gestehen. Ja, ich höre es so gern, die Berichte der Menschen, wie Gott in ihrem Leben ihnen begegnet ist. Und das ist bei jedem anders. Ich habe, glaube ich, noch keine Geschichten gehört, die gleich waren. Ja, und das mitzuerleben, das macht mich selber so froh in meinem eigenen Glauben. Und deshalb sollten wir viel häufiger taufen. Ja, und viel mehr das hören. Ja, das wäre einfach schön. Ja. Okay.
In einer Gemeinde, wo das allgemeine Priestertum lehrt und bekennt, darf man auch als Hobby taufen.
Ja, man darf als Hobby, ja, das ist kein, nicht der Pastor darf alleine taufen. Ich sage nur, weil es mir so Spaß macht, bekenne ich ja auch. Ja, und wir, also wichtig ist deshalb, bin ich da, aber ich könnt gerne auch die anderen, und deshalb haben wir ja in den letzten Jahren die Praxis, dass gerne auch Taufpaten mit ins Wasser gehen können und wir zusammen taufen oder andere taufen. Ich hänge da nicht und schon gar nicht Kraftamtes. Ja, also bitte, dass da kein, es ist nur einfach eine Leidenschaft, die ich gerne und da leider viel zu selten ausüben kann. Okay, aber am 26. werden wir Taufe feiern. Du bist herzlich eingeladen, wenn du Fragen hast zu diesem Ganzen. Ich habe ja heute so einige Dinge angesprochen, aber vielleicht sind noch für dich noch Fragen offen. Bist du herzlich eingeladen zu einem Taufseminar am 4. November, eben dieser Samstag. Abends ist Gemeindeversammlung und am Vormittag wollen wir uns treffen zum Taufseminar. Zur Vertiefung, zum Fragen stellen. Es verpflichtet dich zu nichts und kostet dich auch nichts, außer der Zeit, die du da einsetzt. Und eben am 26.11. Ende November werden wir dann miteinander hier unten im Café Jonas den Taufgottesdienst miteinander feiern. Amen.